Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
Franz Beckenbauer hat das gesagt, 2013. Da ging es um die Vorwürfe auf den Baustellen für die Fußball-WM 2022, an deren Vergabe nach Katar Beckenbauer wohlgemerkt beteiligt war, würden Wanderarbeiter unter sklavenähnlichen Zuständen gehalten, muss man sagen. Diese Vorwürfe gelten längst als erwiesen, schon damals waren sie das, und es gibt Menschen, die da ganz sicher ein realistischeres Bild haben als der Kaiser. Ja, seither hat sich die Situation leider nicht wirklich verbessert. Wie es in Katar und in anderen arabischen Golfstaaten um sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen bestellt ist, warum das so ist und wie die Situation bei uns in Europa und in Deutschland aussieht, denn auch hier gibt es moderne Sklaverei, darum geht es jetzt hier in Deutschlandfunk Nova. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal.
Guten Tag, es ist eine neue äthiopische Dienerin abzugeben. Sie kam vor 2 Tagen an und ich möchte sie verkaufen.
Es gibt kein Land mehr, wo Sklaverei heute legitimiert wird. Und trotzdem ist es so, dass es eine gewisse Straflosigkeit gibt, weil Arme keinen Zugang zum Rechtssystem haben.
Natürlich ist Kafala ein institutionalisiertes Gastarbeiterprogramm, ist ein großes Geschäft. Die Arbeitnehmer sind dadurch sehr eng an ihren Bürgen oder Kafil gebunden, der weitreichende Kontrolle hat über sie.
In Deutschland konnte sich Zwangsprostitution relativ ungehindert ausbreiten. Wir sehen eine Zunahme von Sklaverei im Bereich von Betteln auf den Straßen.
In den Emiraten zum Beispiel sind weniger als 0,5% der Arbeitskräfte im Privatsektor Emiratis.
In Deutschland ist das Thema moderne Sklaverei und Menschenhandel noch kein Thema, das im Mainstream angekommen ist. Wir müssen als Gesellschaft auch anfangen, dieses Thema neu ernst zu nehmen.
Mehr als 40,3 Millionen Menschen weltweit sind Opfer moderner Sklaverei. Das sagt die Menschenrechtsorganisation Walk Free Foundation in ihrem Global Slavery Index 2018, den eine der Mitautoren uns im letzten Hörsaal auch vorgestellt hat. Wenn ihr den Vortrag nicht gehört habt, könnt ihr die Sendung übrigens auf unserer Seite in der DLF-Audiothek oder den einschlägigen Podcast-Plattformen nochmal hören. Macht das, sehr, sehr spannend, wenn auch traurig. Ja, und in dieser Sendung befassen wir uns jetzt weiter mit moderner Sklaverei und gehen etwas tiefer ins Detail. Zum einen hören wir gleich einen Vortrag der Kölner Islamwissenschaftlerin Sabine Damir-Geilsdorf, die, na, nichts für ungut, Herr Beckenbauer, tatsächlich Ahnung hat, was im arabischen Raum in Sachen Zwangsarbeit los ist. Sabine Damir-Geilsdorf ist Professorin für Islamwissenschaft an der Uni Köln, geschäftsführende Direktorin des Orientalischen Seminars dort und Vorstandsmitglied des Global South Studies Center. Zu ihren Forschungsinteressen gehören unter anderem Transformation religiöser Konzepte und Wissensordnungen, Flucht und Asyl sowie Arbeitsmigration in den arabischen Golfstaaten. Sabine Damir-Geilsdorf hat vor Ort geforscht und beschreibt gleich für uns, welche Formen moderner Sklaverei wir dort beobachten können. Schuldknechtschaft zum Beispiel, Menschenhandel und vor allem tiefgreifende Abhängigkeiten, die aus der Kafala entstehen. Das ist ein spezielles Bürgschaftssystem zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das Gast- bzw. Wanderarbeit und auch Aufenthaltsrecht regelt. Unter anderem beschreibt Sabine Damir-Geilsdorf, wie Hausmädchen dort über Facebook-Anzeigen quasi zum Verkauf angeboten werden. Wir haben das ja eben schon mal gehört. Fotos der Frauen selbst und ihrer Pässe inklusive. Wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Ziemlich erschreckend, aber dazu gleich mehr. Und weil wir nicht nur schauen wollen, wo in anderen Ländern was schiefläuft, sondern auch vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren, werfen wir im Anschluss einen Blick nach Europa und insbesondere nach Deutschland. 167.000 Menschen leben laut Global Slavery Index schätzungsweise allein in Deutschland unter sklavenähnlichen Bedingungen. Wie das sein kann, wie diese Menschen leben und was wir vielleicht dagegen tun können, darüber spreche ich nach dem Vortrag mit Dietmar Roller, dem Vorstand der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland. Jetzt aber hören wir erstmal Sabine Damir-Geilsdorf. Formen neuer Sklaverei, Kafala, Schuldknechtschaft und Human Trafficking in den arabischen Golfstaaten heißt ihr Vortrag. Aufgezeichnet wurde der am 7. November 2018 im Rahmen des Symposiums Die Wiederkehr der Sklaven, das von der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz in Kooperation mit der Universität Hamburg veranstaltet wurde.
In meinem Beitrag geht es um Formen oder um die Frage, ob es in den arabischen Golfstaaten neue Formen von Sklaverei gibt, in Form von Kafala-Schuld, Knechtschaft und auch Menschenhandel. Das heißt, in meinem Beitrag geht es um die arabischen Golfstaaten, genauer gesagt die Staaten des Golf-Kooperationsrates, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich möchte Ihnen im Folgenden nach einigen einführenden Bemerkungen zur Demografie in diesen sechs Golfstaaten das Kafala-System vorstellen und dann anhand einiger Fallbeispiele die Frage aufwerfen, inwieweit und ob und wie es innerhalb des Kafala-Systems zu Formen von neuer Schuld, Knechtschaft kommen kann und Menschenhandel und im Fazit dann die Diskussion aufwerfen, ob das bedingt ist durch die Strukturen des Kafala-Systems oder und durch illegale Praktiken innerhalb des Systems. Ich werde mich dabei besonders auf die Emirate beziehen, vor allem Dubai und Katar, weil ich da auch eigene Feldforschung durchgeführt habe, viele Interviews mit sowohl Sponsors innerhalb des Kafala-Systems als auch mit Migranten aus verschiedenen Nationalitäten. Zunächst einmal, seit dem Ölboom in den 1970er Jahren hat sich die Demografie dieser Staaten signifikant verändert durch Arbeitsmigration. Zahlen variieren hier sehr von Quelle zu Quelle und unterscheiden sich natürlich auch von Land zu Land. Sie sehen aber hier, dass sich seit den 70er Jahren die Anzahl der Staatsangehörigen ungefähr verdreifacht hat, von 8,8 Millionen auf 26,3 Millionen. Während die Anzahl von Arbeitsmigrantinnen und Migranten heute etwa 26 Mal so hoch ist wie in den 70er Jahren und insgesamt etwa knapp die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Nach einigen Statistiken auch 60% der Bevölkerung. In einigen Ländern ist dieser Anteil deutlich höher. Da sehen Sie, dass etwa in den Arabischen Emiraten der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte in der Bevölkerung etwa 89% ausmacht. Das heißt, nur etwa 11% der Bevölkerung sind sogenannte Einheimische. In Kuwait auch über 75% und in Katar mittlerweile 65%, aber bis vor 3-4 Jahren waren es in Katar auch noch etwa 85-86%. Dass das weniger geworden ist, hängt mit sogenannten Regierungsprogramm zur Nationalisierung des Arbeitsmarktes zusammen, unter anderem. Nicht enthalten sind in diesen Angaben irreguläre Migranten und Migrantinnen, die nicht dokumentiert sind und daher in offiziellen Statistiken auch nicht auftauchen. Über deren Zahl weiß man nicht viel. Nach einigen seriösen Schätzungen sind das aber etwa zwischen 10-20% der Gesamtbevölkerung. In Saudi-Arabien beispielsweise wurden durch ein Amnestieprogramm 2013 über 4 Millionen irreguläre Migranten deportiert und erfasst. Also das sind sehr hohe Zahlen auch, die noch dazukommen. In allen Staaten des Golfkooperationsrates werden Arbeitsmigranten als temporäre Zuwanderer betrachtet, die mit einem temporären befristeten Arbeitsvertrag einreisen und nach Ende dieses Arbeitsvertrages auch wieder ausreisen sollen. Möglichkeiten der Einbürgerung sind quasi gar nicht vorhanden. Arbeitsmigranten kommen aus verschiedenen Ländern, die meisten aus Asien und Südasien. Als Herkunftsländer dominieren Indien, Nepal, Bangladesch, Pakistan, Philippinen und Sri Lanka. In den Golfstaaten arbeiten diese Arbeitskräfte aus dem Ausland vor allem im Privatsektor. Staatsangehörige hingegen dominieren den öffentlichen Dienst. In den Emiraten zum Beispiel sind weniger als 0,5% der Arbeitskräfte im Privatsektor Emiratis. Also 99,5% werden von ausländischen Arbeitskräften dieser Workforce erledigt. Die meisten dieser Arbeitskräfte sind gering oder gar nicht qualifiziert und in der Regel kommen sie auch ohne Familienangehörige. Nur eine ganz kleine Minderheit hochqualifizierter Arbeitskräfte ist dazu befugt, Familienangehörige mitzubringen. Das sind meistens Arbeitskräfte aus westeuropäischen Staaten, in den USA oder Kanada, während Arbeitsmigrantinnen aus Südasien und Südostasien den Arbeitsmarkt für geringqualifiziertere dominieren. Viele Studien zeigen auch, dass selbst bei den wenigen hochqualifizierten Arbeitskräften in Golfstaaten Arbeitnehmer aus dem globalen Süden auch am gleichen Arbeitsplatz bis zu 10-mal weniger verdienen als ihre Kollegen im gleichen Job aus westeuropäischen Ländern zum Beispiel. Aufgrund von Löhnen und hohen Lebenskosten lebt eine große Anzahl dieser vielen ausländischen Arbeitskräfte im Golf in sogenannten Labor Camps. Die werden vom Arbeitgeber organisiert und liegen in der Regel außerhalb der Städte. Teils ist das auch per Gesetz vorgeschrieben, dass sie außerhalb der Wohngebiete liegen müssen, wie zum Beispiel in Qatar. Das führt dazu, dass in Qatar zum Beispiel nach einem Zensus von 2010 etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung Katars in sogenannten Labor Camps, Arbeiterlagern, residierte. Dabei werden diese Arbeiterinnen in der Regel mit Bussen zur Arbeit gebracht und nach der Arbeit wieder zurückgebracht ins Camp. Im Camp wird auch gekocht, manchmal haben sie selber Küchen, manchmal gibt es da auch Kantinen, das ist unterschiedlich gehandhabt. Ja, während es bis etwa 2010 üblich war, dass in diesen Arbeiterkünften bis zu 20 Personen teils auf dem Boden ohne Matratze schliefen oder sich Etagenbetten auch im Schichtwechsel teilten, also je nachdem, wer gerade arbeitete, nachts oder am Tag, hat sich das mittlerweile geändert, sicherlich auch aufgrund von internationalem Druck und öffentlicher Kritik. Mittlerweile gibt es fast in allen Staaten gesetzliche Vorgaben für die Unterkünfte. Das sind zum Beispiel in den Emiraten seit 2009 ist vorgeschrieben, dass jeder Arbeiter ein eigenes Bett haben muss und mit einer eigenen Matratze an dem abschließbaren Teil spinnt und 3,7 Quadratmeter pro Person. In Qatar und sollten auch nicht mehr als 10 Personen in einem Raum untergebracht sein. In Qatar wurde 2013 ein Minimumplatz von 4 Quadratmeter pro Arbeiter eingeführt. Inzwischen ist er auf 6 Quadratmeter erhöht. Arbeitskräfte, die etwas mehr verdienen, leben meistens auch nicht in Wohnungen alleine, sondern in einem sogenannten Build Space. Das heißt, sie mieten sich Apartments an, die sie dann teilen mit 3 oder 4 anderen, also meistens so 4 Personen. Oft sind in diesen Apartments dann auch Etagenbetten reingestellt, in denen die dann zusammenleben. Das hat mit den Gehältern zu tun. Zum Beispiel, es gibt Mindestgehaltsvorschläge von Entsendeländern, zum Beispiel der indischen Botschaft in Dubai. Schlägt vor, dass Verkäufer oder Schneider umgerechnet um die 334 Euro verdienen sollten, eine Reinigungskraft 227 Euro und Klempner 359 Euro, also umgerechnet vom Katar-Real natürlich. Ne? Es gibt keine Mindestgehälter in den Golfstaaten, das sind Vorschläge von der Botschaft und oft ist der Lohn noch deutlich darunter. Allerdings kostet eine Einzimmerwohnung, Einzimmerküche, Bad in Dubai um die 800 Euro. Das heißt, niemand, der einen solchen Beruf ausübt, kann sich eine Wohnung leisten alleine. Um überhaupt leben zu können, heißt, man muss auf Bed Space ausweichen, also teilt sich die Wohnung mit mehr oder das Zimmer mit mehreren. Es ist ja keine Wohnung, sondern das Zimmer, also mit 4 Leuten in einem Raum oder so. Selbst eine Krankenschwester, die ein überdurchschnittlich hohes Gehalt verdient, also ich kenne eine aus Kamerun, verdient umgerechnet etwa 730 Euro, lebt in einer Einzimmerwohnung etwa 30 Kilometer außerhalb von Dubai City, für die sie 750 Euro zahlt. Ist etwas günstiger, die Wohnung, weil sie ja außerhalb ist, aber selbst sie kann nicht allein in einem Zimmer leben. Also sie teilt sich die Wohnung dann mit 3 anderen Personen. Sie sehen links ein etwas älteres Arbeitscamp und in der Mitte ein neues. Das ist eine Anzeige von jemandem, der Lager vermietet für Firmen, die Arbeiter bestellen und die Arbeiter unterbringen wollen. Das ist natürlich eine Anzeige von diesem Unternehmen, also alles super neu und so weiter. Zum Kafala-System. Alle Arbeitsmigration in den Golfstaaten wird durch das sogenannte Kafala-System geregelt, außer in Bahrain, wo das offiziell abgeschafft worden ist, wobei sich da auch nicht viel geändert hat. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so im Einzelnen eingehen. Das arabische Wort Kafala, im Englischen meistens mit Sponsorship übersetzt, bedeutet in etwa Bürgschaft oder Garant sein, Bürgschaft übernehmen. In dem Kontext heißt es, dass ein Bürger, also der Sponsor oder im arabischen Kafil, in der Regel ein Staatsbürger ist oder wenn es eine Firma ist, muss diese Firma zu mindestens 51% aus Staatsangehörigen bestehen. Der Rest können auch Ausländer sein. Und dieser Sponsor übernimmt die volle juristische und finanzielle Verantwortung für die von ihm eingestellten Arbeiter. Lediglich für Hausangestellte, das heißt, Hausmädchen, Gärtner, Fahrer, Köche und so weiter können auch Ausländer Kafil sein, Sponsor sein. Aber das geht nur dann, wenn sie ein bestimmtes Mindestgehalt haben, was sie nachweisen müssen. Der Kafil trägt die rechtliche und finanzielle Verantwortung für die Arbeiter und regelt dabei aber auch die Aufenthaltsrechte. Ne, es ist nicht nur die Arbeitsrechte, sondern auch das Aufenthaltsrecht. Das heißt, dass die Arbeitnehmer sind dadurch sehr eng an ihren Bürgen oder Kafil gebunden, der weitreichende Kontrolle hat über sie. Die einzelnen Bestimmungen sind von Land zu Land unterschiedlich und ändern sich auch ständig. Also alle paar Monate gibt es da Veränderungen, fast in jedem Land. Eine Grundregel ist, dass meistens kommen die Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen von 2 bis 5 Jahren, die dann zwischen ihnen und dem einheimischen Café über eine Agentur abgeschlossen wird, die in den Golfstaaten ansässig sein muss. Rekrutierungs- und Reisekosten muss offiziell der Kafil tragen in den Golfstaaten. Und es gibt Verträge, die Arbeitszeiten regeln, das Gehalt. Meistens bekommen Arbeitskräfte nach 2 Jahren einen Heimflug bezahlt und am Ende ihrer Arbeitszeit noch einen Rückflug. Das muss auch der Kafil zahlen. So ist es zumindest offiziell. Mit Entsendeländern gibt es einige bilaterale Abkommen, was ich Ihnen gerade schon gezeigt hatte, so Vorschläge für Mindestlöhne von Arbeitnehmern. Das gibt es fast von allen Entsendeländern, über Mindestalter. Zum Beispiel die Philippinen haben auch ein Labour-Büro Polo, Philippines Overseas Labour Office, das auch in Zweigstellen hat in den einzelnen Golfstaaten mit Notrufnummern und Shelters für Arbeiter, die da Hilfe suchen etc. Das Ganze hängt auch eng miteinander zusammen, denn viele Entsendeländer sind auch auf diese Remittances angewiesen, also auf die Geldrücksendungen. In Nepal zum Beispiel sind etwa von einer sind etwa 2 bis 3 Millionen Arbeitsmigrantinnen im Ausland, davon etwa 1,5 bis 2 Millionen in den arabischen Golfstaaten. Circa 25-30% des Bruttoinlandsproduktes werden durch Geldsendungen von diesen Auslandsmigranten bestritten. Die Kontrolle des Kafils über die Mobilität der Arbeitskräfte ist sehr weitreichend. In Katar zum Beispiel benötigen sie dessen Ausreiseerlaubnis, wenn sie das Land vorübergehend verlassen möchten. Wobei es seit 2009 zwar verboten ist und mit Geldstrafen geahndet wird, wenn der Arbeitgeber die Pässe einbehält. Das ist fast in allen Golfstaaten verboten, aber dennoch eine häufige Praxis. Wenn Gastarbeiter in Katar vor Ende ihres Vertrages oder während des Vertrags ohne Befristung den Arbeitgeber wechseln möchten, muss der Kafil bereit sein, eine Erlaubnis auszustellen in Form eines sogenannten No Objection Certificate, also NOC, eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung. Wenn jetzt ein Arbeitnehmer nicht zur Arbeit erscheint oder einfach so den Arbeitgeber wechselt, ist er in offiziellen Rhetoriken absconded und muss mit hohen Geldstrafen rechnen und oder auch damit inhaftiert oder deportiert zu werden. Genauso aber auch der Kafil. Wenn zum Beispiel in den Emiraten eine Familie eine Haushaltshilfe hat, die bei ihr lebt und dann wegläuft und bei einer anderen Familie arbeitet, wird sie in dortigen Rhetoriken als Runaway Maid behandelt. Und der Kafil, genauso wie der neue illegale Arbeitgeber, muss mit einer Geldstrafe in Höhe von etwa 12.000 Euro rechnen. Außer er hat sofort angezeigt, dass die Hausangestellte absconded ist. Die Anzeige ist recht kompliziert. In den Emiraten zum Beispiel muss der Kafil sich erst online registrieren. Dann muss er verschiedene Dokumente einreichen, unter anderem Kopie des Passports von der weggelaufenen Hausangestellten etc. Er muss auch Geld hinterlegen und so weiter und so fort. Katar hat dafür extra ein Online-Portal Metrash eingerichtet, nur für die Runaway-Arbeiter. Das NOC vom Kafil wird auch benötigt, um nach Vertragsende nicht sofort ausreisen zu müssen und mit einer neuen Arbeit im Land bleiben zu müssen. Bis vor wenigen Tagen gab es in Katar auch noch die Regelung, dass ein NOC vom Arbeitgeber benötigt worden ist, um nach Vertragsende zurück in die Heimat zu kehren. Das hat sich jetzt vor ein paar Tagen wurde das geändert, Ende Oktober. Man weiß aber noch nicht, wie das jetzt umgesetzt wird. Also nach der neuen Bestimmung braucht ein Arbeitgeber keinen NOC mehr zu schreiben. Die Arbeitnehmer können das Land verlassen, aber der Arbeitgeber darf trotzdem 5% der Arbeitskräfte noch bei sich behalten, um seinen Laden aufrechtzuerhalten. Ja, wenn jemand ohne NOC ausreist oder nach Ende der Laufzeit wechselt, muss er mit einem sozusagen, ja, in manchen Ländern ist es ein bisschen einfacher geworden, sorry. Also in Kuwait darf man mittlerweile nach 3 Jahren den Arbeitgeber wechseln, in Vereinigten Arabischen Emiraten nach 2 Jahren und in Bahrain nach 1 Jahr. Das sind relativ neue Regelungen, aber es ist trotzdem natürlich eine lange Zeit. Es gibt ein Wage Protection System in Katar und in den Emiraten, das garantieren soll, dass Arbeitgeber die Löhne auszahlen, aber es gibt sehr wenig Kontrollen und für Arbeitskräfte auch kaum Möglichkeiten, dagegen zu klagen, gegen ihren Kafil. Das hat damit zu tun, dass sehr viele gering qualifizierte Arbeitnehmer, die manchmal auch Analphabeten sind, kaum Möglichkeiten haben, sich einen Anwalt zu nehmen, auch das Geld dazu nicht aufbringen können, nicht immer Unterstützung von ihren jeweiligen Botschaften erhalten und sehr schwierige bürokratische Hürden dazu gibt, um so ein Verfahren überhaupt einzuleiten. Hinzu kommt, wenn Sie klagen, haben Sie in der Regel ja keine Arbeit mehr und müssen warten, bis das Verfahren abgeschlossen ist, um überhaupt wieder irgendwo angestellt werden zu können oder von Ihrem alten Arbeitgeber irgendwelches Geld zurückzuhalten. Also die Möglichkeit ist sehr, sehr, sehr beschränkt. Viele Arbeitskräfte in den Golfstaaten haben mir mitgeteilt, dass sie sich überwacht fühlen. Sie sehen hier zum Beispiel auf dem rechten Bild ist eine Anzeige in Qatar. Das machen Firmen sehr üblich. In den Tageszeitungen sieht man das häufig, dass sie das Bild von ihren Arbeitskräften posten und darunter hat jemand was gegen den einzuwenden oder hatte irgendwo Schulden, kann der ausreisen und dann können sie das NOC irgendwie ausstellen, damit er ausreisen kann oder die Exit Permit. In Doha gibt es auch Kampagnen We All See You, wie Sie hier auf den Bildern sehen. Also zum Beispiel in der Mitte, we all see you, you are not alone, don't spit on the ground. Also bitte nicht spucken, wir sehen dich alle. Mit Nummern, die man anrufen kann, wenn man jemanden sieht, der spuckt, oder wenn man jemanden sieht, der irgendwo Müll hinwirft, etc. Ja, insbesondere für gering qualifizierte Arbeitskräfte ist es manchmal sehr schwierig, ein NOC für einen Arbeitgeberwechsel zu erhalten oder auch nach Vertragsende zurückzukehren. Der Kafil ist ja in der Regel verpflichtet, ausländischen Arbeitnehmern neben regelmäßigen Heimflügen auch deren Heimflug nach Vertragsende zu zahlen, sowie sämtliche Rekrutierungs- und Visakosten für die Einreise. Ne? Sie erinnern sich. Und dies läuft über einheimische Rekrutierungsagenturen und ja, eigentlich darf der Arbeitnehmer dafür nicht belangt werden, er darf keine finanziellen Kosten dabei tragen. Aber es kann sein, dass der Kafil diese Investition, die er getätigt hat, bei vorzeitigem Vertragsabbruch des Arbeitnehmers zurückverlangt, was der Arbeitnehmer natürlich bei den Löhnen, die sie gesehen haben, in der Regel gar nicht leisten kann. Wie soll jemand, die Rekrutierungskosten sind häufig zum Beispiel für Hausangestellte zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Das monatliche Gehalt eines Hausangestellten ist aber je nach Nationalität zwischen 170 und 360 Euro. Also das ist sehr schwierig, so eine Summe dann zusammenzubekommen. Zum Beispiel Anne, eine philippinische junge Frau, die ich in Dubai getroffen habe und für eine Reinigungsfirma arbeitete, hat sich bei ihrem Kafil beklagt wegen Überarbeitung, vielen Ruhetagen und vor allem häufiger sexueller Belästigung, woraufhin ihr Kafil sie bedrohte, bei vorzeitigem Vertragsabbruch nur dann frei zu bekommen, wenn sie ihr 3.200 Euro zurückbezahlen würde für die Rekrutierung. Dann, nachdem sie dann nur knapp einer Vergewaltigung entkam, entschloss sie sich dann zur Rückkehr in die Philippinen mit Hilfe der Botschaft, befürchtet aber natürlich auch die Reaktion ihrer Familie, die von den Geldsendungen abhängig ist. Hinzu kommt, dass es sehr schwierig ist für Hausangestellte, die nicht unter das Arbeitsgesetz fallen, Vergewaltigungen anzuzeigen oder so etwas, weil sie das Gefahr verlaufen, dass sie einvernehmlichen Sex mit einer Person eingegangen sind, der in den Golfstaaten nur innerhalb der Ehe erlaubt ist. Also das heißt, sie könnten dann selber straffällig werden. Um Rekrutierungskosten wieder zu erhalten, hat sich in Saudi-Arabien auch ein sogenannter regelrechter Handel mit Hausangestellten etabliert. In zahlreichen Anzeigen, Internetforen und Twitter bilden Kafils ihre Hausangestellten an, die sie nicht mehr benötigen und verlangen dafür die Übernahme der Rekrutierungskosten und manchmal auch einen Zugewinn in Höhe von zwischen 3.500 und 6.000 Euro, was ich so bisher gesehen habe. Die verhandelten Hausmails werden in Anzeigen meist als Litanasol angepriesen, also abzugeben, überzugeben. Sie haben mir die Bitte abzugeben, Beruf Hausdienerin, Nationalität Sri Lanka christlich, Alter 32 Jahre. Bei der neuen kenianischen Dienerin heißt es noch, sie ist in 30ern, passables Äußeres. Grund für ihre Abgabe ist, dass der Kafil eine Muslimin haben möchte. Preis für die Abgabe, und so weiter. Manchmal werden dabei auch die Bilder der Hausangestellten gepostet in diesen Social Media mit ihren Ausweisen etc. Hier sehen Sie ein Beispiel, in dem es direkt heißt, guten Tag, es ist eine neue äthiopische Dienerin abzugeben. Sie kam vor 2 Tagen an und ich möchte sie verkaufen, weil ich vor ihrer Ankunft eine andere gekauft habe. Also es ist eine ganz direkte Handel mit Personen. Und natürlich werden die entsprechenden Housemates nicht gefragt, wo sie jetzt hingehen oder können nicht mitentscheiden über ihr weiteres Schicksal. Es gibt manchmal auch Social-Media-Kopien von weggelaufenen Mates mit Kopfgeldern, die ausgesetzt werden. Wer die Mates sieht, soll sie mir bitte zeigen. Ich bezahle dir dann 4.000 Euro Belohnung. Es geht dann meist einher mit Behauptungen, dass die Mates Geld gestohlen habe oder Schmuck oder was auch immer. Es gibt in Saudi-Arabien auch eine neue Industrie mit Versicherungen gegen Runaway-Mates. Also man kann einen bestimmten Vertrag in eine Versicherungsgesellschaft bezahlen. Und dann bekommt man, wenn die Maid wegläuft, die Rekrutierungskosten sozusagen zurück. Wobei manche Versicherungsgesellschaften dann auch die Versicherungsbeträge je nach Nationalitäten staffeln. Mit der Begründung, dass manche Nationalitäten eher weglaufen als andere. Zum Beispiel Indonesierinnen sollen schneller weglaufen als Philippiner zum Beispiel. In Form von Schuldknechtschaft bringen auch die hohen Migrationskosten. Viele Arbeiter bezahlen meist zwischen 800 und 3.000 Euro an Rekrutierungsagenturen in ihren eigenen Herkunftsländern, über die dann die Agenturen in den Golfkooperationsstaaten die Arbeiter beziehen. Ja, manchmal kommen auch noch weitere Kosten hinzu. Mohammed zum Beispiel, ein 42-jähriger Taxifahrer aus Bangladesch, musste nach seiner Ankunft in Dubai noch 1.630 Dollar zahlen. Für ein sechsmonatiges Trainingsprogramm, weil sein Führerschein nicht anerkannt worden ist. Er kam mit einer Anzeige, hat gedacht, er kann sofort arbeiten, aber musste dann das noch dazu machen, diese Trainings absolvieren etc. Dann, also Rekrutierungskosten von 1.600 Euro, dann dieses Training 1.200 Euro, sein monatliches Gehalt ist 300 Euro. Sie können sich ausrechnen, er braucht also über ein Jahr, um überhaupt diese Kosten gedeckt zu haben, bevor er irgendwelches Geld zurückweisen kann an die Familie. Gemessen, ja, und die Rekrutierungskosten sind natürlich auch sehr hoch, von 1.600 Euro. Ein monatliches Einkommen in Bangladesch für Textilarbeiterinnen ist zum Beispiel oft zwischen 40 und 60 Euro im Monat. Da ist 1.600 Euro sehr schwer einzusparen für viele Personen. Das heißt, zur Deckung der Kosten werden meistens ganze Haushalte beteiligt, die in Erwartung künftiger Geldrücksendungen auch gemeinsam ansparen, Land verkaufen, Häuser verkaufen, Schmuck verkaufen oder auch von Geldleihern Geld leihen, zu oft sehr horrenden Zinsen, die bis zu 60% sind, manchmal auch 80% oder mehr, was die Leute noch mehr in die Verschuldung hineintreibt. Natürlich ist diese große Verschuldung, dann auch ein Hindernis, um gegen Vertragsverstöße zu klagen. Denn jemand, der erstmal seine Schulden abarbeiten muss, kann ja auch nicht wieder nach Hause kehren. Man hat keinen Rückflug und ist dann in einer Weise ja auch trapped. Bei der Rekrutierung von Gastarbeitern kommt es zu zahlreichen illegalen Vertragsbetrug auch. Man muss sich vorstellen, dass sowohl in den Entsendeländern, also den Herkunftsländern, als auch in den Ankunftsländern in den Golfstaaten so ein ganzes komplexes Gefüge beteiligt ist von Agenturen, Geldverleihern, Maklern, Zwischenmaklern, Subunternehmern, die alle an diesem Profit mit ausländischen Arbeitskräften, billigen Arbeitskräften aus Südostasien beteiligt sind und versuchen wollen, daraus Profit zu ziehen. Also es ist eine ganze Industrie, ein Business für alle. Oft geschieht Betrug, indem zum Beispiel Arbeiter bei der Ankunft am Flughafen einen Vertrag, also haben einen Vertrag zu Hause im Herkunftsland abgeschlossen, kommen sie an, in den Golfstaaten wird ihnen ein anderer Vertrag gegeben und dann können sie ja nicht wieder zurück, denn sie haben ja gar nicht das Geld für den Heimflug. Und in den neuen Vertrag bekommen sie dann zum Beispiel die Hälfte des vorgesehenen Lohns oder haben eine ganz andere Arbeit in dem Vertrag stehen. Das ist eine sehr häufige Praxis, die nicht legal ist, aber die gemacht wird. Auch bei der Rekrutierung gibt es das. Das vorgesehene Prozedere ist zum Beispiel, wenn eine Firma in Katar 100 Arbeiter aus Nepal holt, dann zahlt der Kafil eine Agentur in Katar etwa 1.200 Euro. Darin enthalten ist der Flug, Gebühren für Visa, Arbeitserlaubnis etc. Und diese Firma, also diese Agentur in den Golfstaaten, verhandelt dann wieder mit der Agentur in Nepal. Die Agentur in Nepal holt sich in der Regel das Geld dann von den Arbeitern wieder zurück. Das heißt, im Endeffekt muss der Arbeiter das zahlen. Aber die Golfstaaten können sagen, wir haben damit nichts zu tun, denn wir verlangen ja kein Geld von den Arbeitnehmern. Jetzt hat mir ein Personalrecruiter von einem großen Bauunternehmen in Katar erklärt, wie seine Firma das häufig macht, um den Profit noch zu steigern und wie er das auch aus anderen Firmen kennt. Also der Trick, ein Trick ist der Austausch des Arbeitsvertrags bei Ankunft. Dann insbesondere bei großen Bestellungen von mehr als 100 Arbeitern zahlt der Arbeitgeber oft kein Geld an die katarische Agentur, sondern verlangt von der katarischen Agentur etwa 240 Euro pro Arbeiter und die sich dann diese Agentur wieder über Nepal wiederholt. Und damit hat er dann einen Profit gemacht, wenn er 200 Arbeiter bestellt, von 48.000 Euro, mal eben so bei einer Bestellung. Eine andere Möglichkeit, die auch häufig gemacht wird, dass der Kafir Fake-Verträge ausstellt und der Arbeiter muss sich auf dem Schwarzmarkt selber eine Tätigkeit suchen. Der Kafir zahlt dann pro Person zum Beispiel 290 Euro für die Ausstellung und Erneuerung von Aufenthaltspapieren, das ist der reale Preis, verlangt von dem Arbeiter aber einen Aufschlag von etwa 720 Euro. Das heißt, wenn er es mit 100 Arbeitern macht, hat er einen Profit von 43.000 gemacht. Diese Sachen passieren häufig. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel der Kafir als Sleeping-Partner. Wenn jemand zum Beispiel eine Saftbar aufmachen möchte, eine ausländische Arbeitskraft, dann sagt dann ein Einheimischer, okay, ich mache das offiziell auf, du arbeitest da, gibst mir aber im Monat einen bestimmten Betrag, damit ich sage, du bist bei mir angestellt. Und damit braucht er dann eigentlich nichts zu machen, sondern bekommt dann auch so bis zu 2.000 Euro, je nachdem, was das im Business ist, oder auch mehr von dem auf diese Art und Weise Angestellten. Ja, es gibt auch Firmen, die sogenannte Blockvisa haben, das heißt Visa, deren Einzahl sich nach dem Bedarf der Firmen richtet und Kapital, die haben aber gar keine Angestellten und verkaufen dann, wenn die Arbeiter kommen, die Visa an den Höchstbietenden. Und das heißt, die Leute müssen sich dann trotzdem wieder selber eine Arbeit auf dem Schwarzmarkt suchen. Manche Firmen sorgen auch nicht dafür, dass die Arbeitskräfte eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder erneuern die nicht. Was auch mit, zum Beispiel, wenn die Firma pleite geht, der Kafir irgendwo anders lebt, wenn die Firma Konkurs geht, wenn die ihr Business eingestellt haben oder einen Subunternehmer verkauft haben. Also das sind alles so verschiedene Möglichkeiten, wodurch das passieren kann. Die entsprechenden Arbeitnehmer gelten dann aber offiziell als absconded, als runaway. Das heißt, wenn sie in eine Polizeikontrolle geraten, müssen sie immer ihren Status fürchten. Viele leben daher dann auch in den Camps und trauen sich dann gar nicht mehr, das Camp zu verlassen, was sie noch mehr an den Arbeitgeber bindet, für den sie dann arbeiten müssen. Es gibt zwar Geldstrafen für solche Fälle, aber nur wenig Kontrollen und die Geldstrafen sind auch nicht besonders hoch. In den Emiraten zum Beispiel wird jemand, der jemanden illegal beschäftigt, zahlt er derzeit etwa 11.000 Euro Strafe. Aber Sie sehen, bei den großen Profitsummen, die man machen kann, gehen vielleicht doch einige, dadurch, dass es so wenig Kontrollen geht, auch bewusst so ein Risiko ein. Hinzu kommt, dass sehr viele Menschen auch gar nicht über Agenturen einreisen, sondern mit einem, also ausländische Arbeitskräfte, sondern über ein Touristenvisum und dann auch selbst entscheiden, in dem Land bleiben zu wollen, sich selbst auf dem Schwarzmarkt eine Arbeit zu suchen, wodurch man teilweise auch mehr verdienen kann. Also ich habe mit einigen Hausangestellten gesprochen, die verdienen auf dem Schwarzmarkt 4- oder 5-mal so viel wie eine Angestellte, Hausangestellte, die bei einer Familie lebt. Und viele riskieren dann auch bewusst, illegal beschäftigt zu sein, um eben mehr Geld ansparen zu können. Was sie trotzdem teilweise in große Abhängigkeiten bringt von Personen, die ihnen in irgendeiner Weise ein falsches Dokument ausstellen oder die ihnen ein Visum verkaufen. Und manchmal wissen sie gar nicht, ist das überhaupt ein reales Visum oder ist das ein Fake-Visum. Also das macht die Person natürlich sehr verletzlich. So, mein Fazit ist, natürlich ist Kafala ein institutionalisiertes Gastarbeiterprogramm, ist ein großes Geschäft. Es gibt Formen von Schuldknechtschaft durch Migrationsströmen. Besonders gravierend sind natürlich Mobilitätsbeschränkungen durch dieses No-Objection-Certificate bei Arbeitgeberwechsel oder bei der Ausreise. Und es gibt natürlich verschiedene Formen von Ausbeutung durch illegale Praktiken, Agenturen und Mittelsmännern, die aber aus verschiedenen Ländern kommen, nicht nur aus den Golfstaaten, sondern daran beteiligt sind ja auch Agenturen in den Herkunftsländern oder auch Leute aus verschiedenen Nationalitäten, die als Subunternehmer, Personalrecruiter arbeiten. Die sind ja alle international zusammengesetzt. Das sind jetzt nicht nur die bösen Golfstaatler. Und es gibt mangelnde Kontrollen. Andererseits wird Bonded Labor häufig definiert als zum Beispiel Arbeit against a load of money, but the length and nature of the service is not defined and the labor does not reduce the origin debt. Das trifft hier nicht zu. Die kommen rein mit befristeten Verträgen und sie können auch Summen ansparen. Also ihre Schuld wird irgendwann abgetragen. Es ist nicht unendlich. Unfreie Arbeit wird häufig auch beschrieben durch eine unfreiwillige Aufnahme der Arbeit oder durch die Unmöglichkeit, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Rein theoretisch können natürlich Arbeitskräfte in den Golfstaaten, sie kommen freiwillig und sie haben auch theoretisch die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis zu beenden oder auch praktisch die Möglichkeit. Und manche sparen beträchtliche Summen an. Das heißt, trifft diese Definition dann zu oder nicht? Andererseits führen diese hohen Migrationsschulden, Vertragsbetrüge, mangelnde Kontrollen etc. und auch Strukturen des Kafala-Systems, wie diese Kontrolle über die Mobilität der Arbeitnehmer, zu vielen Formen von unfreiwilliger Arbeit, zu Ausbeutung und sehr prekären Situationen. Und ich würde damit schließen, dass die Dichotomie freie, unfreie Arbeit hier wenig sinnvoll ist, weil es da sehr viele fließende Übergänge auch gibt. Dankeschön.
Die Kölner Islamwissenschaftlerin Sabine Damir-Geilsdorf war das mit einem Vortrag über verschiedene Formen moderner Sklaverei in den arabischen Golfstaaten. Ja, und ich habe ja eingangs versprochen, dass wir nicht nur andernorts schauen, was schiefläuft, sondern eben auch vor der eigenen Haustüre nachschauen. Und das machen wir jetzt. Und wir schauen auch nochmal auf die Statistiken zu moderner Sklaverei, die ja doch auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, wie wir in der letzten Sendung gehört haben und wie es eben auch nochmal anklang. Dietmar Roller ist jetzt zu Gast im Hörsaal. Er ist Vorstand des deutschen Zweigs der International Justice Mission. Sein Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, sich weltweit für die Rechte armer Menschen einzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf dem Kampf gegen Menschenhandel und moderner Sklaverei liegt. Aktuell eröffnet die IJM übrigens gerade ein Büro in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, und zwar als Reaktion auf das vermehrte Vorkommen moderner Sklaverei, insbesondere Zwangsprostitution in Europa. Guten Tag, Herr Roller.
Ja, hallo, guten Tag.
Laut Global Slavery Index gibt es rund 1,3 Millionen moderner Sklaven in den EU-Ländern, 167.000 in Deutschland. Wie schätzen Sie aus Ihrer Perspektive diese Zahlen ein? Ist das realistisch?
Also ich denke, das ist durchaus realistisch, wenn man alles mit einbezieht. Wir haben ja ein diverses Bild, wenn es um Sklaverei geht in Europa. Wir haben das einmal in der Landwirtschaft, vor allen Dingen im Süden Europas, wenn es um Erntehelfer geht, auf Tomatenfeldern, in Orangenhainen und so weiter, Oliven, wo auch ganz viele aus Nordafrika sozusagen rüberkommen oder Migranten unterwegs sind. Und wir verstärkt auch da sehen, dass ganz viele Leute in Sklaven- oder sklavenähnliche Verhältnisse gepresst werden, oft ihren Lohn nicht erhalten oder die Rahmenbedingungen so schlimm sind, dass die Menschen quasi ohne Registrierung arbeiten und oft sogar festgehalten werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und die ist sehr viel mehr und sehr viel direkter auch mit uns verknüpft, auch hier in Deutschland, ist das Thema Zwangsprostitution. Das heißt, dass Menschen aus Osteuropa, vor allen Dingen Frauen und Kinder, hier bei uns in Deutschland in Prostitution, in sexuelle Ausbeutung gedrängt werden. Oder ein anderer großer Bereich, der in Europa mehr und mehr überhand nimmt, ist eben auch das, sagen wir, Sklaverei im Betteln. Und da werden hauptsächlich auch Kinder und Jugendliche mit festgehalten.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde ganz kurz nochmal auf den Index kommen. Es gab ja in der Vergangenheit auch Kritik an der Methodik des Global Slavery Index. Bestehen da Ihrer Ansicht nach Probleme oder hat sich das in den letzten Jahren gelöst?
Naja, also es ist natürlich immer schwer, ein Phänomen wie Sklaverei zu messen. Da müssen wir uns einmal sehr deutlich das vor Augen führen. Es geht um illegale Geschäftsmodelle, die sich wie Chamäleon verstecken. Das heißt, es ist nicht auffindbar. Es geht um Illegalität. Das zu messen mit wissenschaftlichen Methoden ist ganz, ganz schwer. Der Global Slavery Index geht ja davon aus, dass er Erhebungen macht zu Ländern, indem er Zahlen von Verurteilungen von Menschenhandel und anderem aufnimmt und die dann hochrechnet. Deshalb würde ich die Zahl jetzt nicht fix sehen, sondern sagen, es sind über oder an die 40 Millionen. Wir von International Justice Mission sind ja weltweit zu dem Thema unterwegs und merken eben, dass die Geschäftsmodelle zur Ausbeutung von Menschen in Sklaverei eher zunehmen als abnehmen im Moment. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass eben diese Geschäftsmodelle sich in der sogenannten Straflosigkeit etablieren. Weil eben Ländern, es gibt ja kein Land mehr, wo Sklaverei heute legitimiert wird. Und trotzdem ist es so, dass es eben eine gewisse Straflosigkeit gibt, weil Arme keinen Zugang zum Rechtssystem haben. Und da liegt sozusagen ein Stück ein Grund, dass man in Slums im ländlichen Bereich Geschäftsmodelle aufbauen kann, die Menschen komplett ausbeuten. Man spricht davon, dass im Schnitt heute jemand, der in Sklaverei ist, weltweit etwa 80 Dollar kostet. Und da liegt der eigentliche Grund. Und deshalb, wenn man jetzt den Global Slavery Index nimmt, kann man da von einer etwaigen Zahl, von einer Tendenz ausgehen. Und das ist ja auch interessant, wenn man die Entwicklung des Slavery Index sieht. Der ging erstmal von sehr, sehr viel weniger Zahlen aus, sehr viel kleiner, und ist dann immer mehr geworden, in dem Maß, wie man immer mehr Informationen auch erhalten hat. Von daher würde ich ihn jetzt so definieren, sagen, da wird eine Tendenz deutlich, die mit einer Etwa-Zahl handiert, aber es ist sicher nicht sozusagen ein wissenschaftlich exaktes Messelement mit drin.
Also es ist ein Anhaltspunkt, aber es sind wahrscheinlich noch mehr.
Vermutlich sind es sehr viel mehr. Also wie gesagt, ich bin ja viel auch in Südasien unterwegs oder in Afrika, wenn es um Konfliktmineralien geht. Und man merkt einfach, dass je mehr die Welt zum Beispiel Mineralien braucht, je größer werden die Ansätze, die auch illegal auszubeuten, und je größer wird es da, dass der Mensch selber zum Material wird, das dazu benutzt wird.
Konfliktmineralien heißt Sachen, die zum Beispiel in meinem Smartphone verbaut sind.
Ja, zum Beispiel Coltan im Smartphone. Ich war da kürzlich in einer Mine, wo Kinder und Jugendliche oft, wie gesagt, noch 80, 90 Meter in die letzte Ecken kriechen. Die Gänge sind kaum größer als die Kinder selber, um da dann mit Eimern das entsprechende Material herauszuholen. Und das sind Zustände, und da wird Sklaverei sozusagen auch durch Rebellengruppen, durch Syndikate sozusagen organisiert, kriminell, mafiös organisiert. Und in den Strukturen kann man natürlich sehr schlecht messen. Man kann jetzt nicht die Einzelnen zählen, sondern man kann dann eben nur erheben, wie viel etwa an Kinderarbeit ist in der Region und daraus eine etwa prozentuale Zahl errechnen.
Ganz kurz nochmal nachgehakt, bevor wir auf Europa und Deutschland kommen. Sie sagten eben, $80 kostet einen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, Sklave.
Ja, ist das pro Mensch. Also das ist natürlich auch wieder eine statistische Erhebung. Wenn man denkt, wie in Südasien etwa Menschen in Vorprodukten zur Textilindustrie oder in Ziegeleien und so weiter eingesetzt werden, dann geht es darum, dass oft ganze Familien in Schuldknechtschaft geraten für $10, $15. Wir haben Leute aus solchen Situationen herausgeholt, die in der dritten Generation für $15 Schulden versklavt waren, also Eigentum von jemand. Und wenn man die ganzen globalen Zahlen nimmt, dann kommt man auf etwa $80, $90 pro Mensch.
Das ist unvorstellbar. Ja. Schauen wir nach Deutschland. 167.000 Menschen in Sklaverei oder sklavenähnlichen Bedingungen in Deutschland. Das ist innerhalb der EU-Länder die höchste Zahl. Warum ist das in Deutschland so hoch?
Ja, man muss es wieder so ein bisschen auch differenzieren. Zum einen geht es darum, dass eben ein großer Anteil von diesen 167.000 Menschen in Zwangsprostitution sind. Das hat einmal damit zu tun, dass wir in Deutschland im Jahr 2000 ein relativ liberales Gesetz zur Prostitution bekommen haben. Das heißt, man hat es ja vollkommen legalisiert mit einer guten Intention, zu sagen, Prostitution sollte ein Beruf wie jeder andere sein, der selbstbestimmt von Frauen ausgeübt werden kann. Die Idee war, dass sich diese Frauen registrieren lassen und dann eben ihren Beruf frei und ohne Stigma, aber auch ohne, sagen wir, kriminellen Hintergrund ausüben können. Und was aber passiert ist, in dem Moment, wo es fast einfacher war, ein Bordell zu eröffnen als eine Frittenbude, sage ich mal, sind auch da Geschäftsmodelle entstanden, die nach außen legal sind. Denn wenn ich etwas legalisiere, kann ich es ja nicht kontrollieren. Ich kann ja nicht die Polizei in ein Bordell schicken, wenn sozusagen ein Bordell legal ist. Und in dieser Struktur haben sich dann eben kriminelle Geschäftsmodelle ganz frei entfalten können. Sprich, man hat nach außen immer den Anschein geweckt, die Frauen sind selbstständig, selbstbestimmt da, die machen das freiwillig, und hat aber in Wirklichkeit eben sehr viele Frauen aus Osteuropa, vor allen Dingen auch junge Mädchen geholt, die in einer kriminellen Struktur nach Deutschland kamen. In den Bordells hat man denen offiziell nur die Zimmer vermietet und hat gar nicht geguckt, was der Hintergrund ist. Und in diesem Umfeld konnte sich in Deutschland eben Zwangsprostitution relativ ungehindert ausbreiten. Man geht ja auch davon aus, dass es bis zu 15 Milliarden an Gewinn macht hier in Deutschland mit Zwangsprostitution.
15 Milliarden. Aber das heißt, dass ein Gesetz, was eigentlich irgendwie auch sinnvoll ist, gleichzeitig Raum geschaffen hat für mehr moderne Sklaverei vor unserer Haustür.
Genau, so sehen wir das. Es hat mehr Raum geschaffen, und man hat ja 2017 da auch wieder, sagen wir, eine Veränderung ganz bewusst eingeführt. Das ist für mich der erste Schritt auf einem längeren Weg. Und dazu kommt, dass wir sehr viel online sexuelle Ausbeutung haben, Livestream. Das heißt, wo die Kinder, das sind meistens Kinder, irgendwo im Ausland sind und jemand hier in Deutschland dann über Western Union oder sowas Geld bezahlt und dann eine Stunde Zugang hat und sagen kann, was mit einem Kind oder einem Jugendlichen passiert. Das heißt, man wird Regisseur von einem Programm, das man live dann sozusagen Livestream beeinflussen kann. Und solche neue Ansätze fördern natürlich Sklaverei und Zwangsprostitution. Und Zwangsprostitution und Menschenhandel sind ja Sklaverei global, aber eben im lokalen deutschen Kontext.
Zwangsprostitution ist die eine Sache. Welche anderen Gesichter hat denn Sklaverei in Europa?
Naja, was wir immer wieder sehen, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Scotland Yard auch, die sagen, wir sehen eine Zunahme von sagen wir mal, Sklaverei im Bereich von Betteln auf den Straßen. Wir haben ja unser Büro in Berlin. Wenn man auf Straßen ist und man sieht oft Frauen südländischen Charakters, die irgendwo aus Osteuropa kommen, und die haben oft auch kleine Kinder auf dem Arm, um selber auch nochmal, sagen wir mal, mit den kleinen Kindern eben noch mehr Geld auch zu bekommen, dann weiß man heute, dass ein Großteil von diesen Kindern gar nicht diesen Frauen gehören, sondern dass die von Familien, die in Schuldknechtschaft sind, das heißt, die irgendwo Schulden gemacht haben, dass die Kinder dann sozusagen abgegeben werden an solche mafiösen Strukturen und die dann den Frauen in Deutschland zum Betteln mitgegeben werden. Und das heißt, wir haben auch da so mafiöse oder anfangs so mafiöse Strukturen, die Bettler, die vorne sind, die müssen jeden Tag eben einen ganz gewissen Umsatz machen. Dazu kommt, dass vor allen Dingen Kinder, die betteln, ganz häufig zu ganz verschiedenen Zwecken missbraucht werden. Da kommt der sexuelle Missbrauch bei Mädchen dann oft dazu. Oder aus dem Betteln heraus entwickelt sich dann eine Art Zwangsprostitution, wenn die Mädchen älter werden. Oder aber, was wir eben auch sehen, dass diese Kinder dann ganz gezielt auch zum Stehlen, zum Einbruch weitergebildet werden. Scotland Yard hat mir erzählt, dass die davon ausgehen, das ist ungeheuerlich, dass man oft bei Kindern, die sozusagen in diesem Sklavenverhältnis betteln und stehlen, dass man da bis zu 40.000 Euro in 3 Monaten an Gewinn herausziehen kann. Und das ist eine ungeheuerliche Zahl, wenn man sich das mal überlegt. Und von daher sind die Strukturen bei uns eben so gemischt. Es ist einerseits Zwangsprostitution, aber es ist eben auch dieses Zwangsbetteln, so nenne ich das immer.
Es ist ja so, Sie haben es eben gesagt, dass es keinen Staat auf der Welt mehr gibt, der Sklaverei legitimiert. Wie kommen denn diese Menschen in diese sklavenähnlichen Lebensbedingungen? Also einen Fall haben Sie eben schon genannt, dass man Schulden hat und dadurch in eine Knechtschaft gerät. Welche anderen Strukturen gibt es da?
Also man muss nur sagen, es geht immer um Geschäftsmodelle, die so ein bisschen in der Straflosigkeit sich entwickeln. Das ist eine Erkenntnis, die haben wir global um die ganze Welt. Das bedeutet, auch bei uns in Deutschland ist es im Prinzip das Gleiche. Das heißt, da wo quasi das Rechtssystem nicht funktioniert für Menschen, da entwickeln sich Geschäftsmodelle, die diese rechtsfreien Räume ausnutzen. Und wenn man Richtung Osteuropa guckt, dann sind es natürlich verschiedene Drücker. Zum einen ist es tatsächlich das Thema Schuldknechtschaft. Zum anderen ist es aber auch Armut an sich. Das heißt, wenn irgendwo Perspektivlosigkeit ist, wir sehen das in Moldawien. Moldawien ist so ein typisches Land, wo Menschen einfach keine Perspektive sehen. Es gibt keine Arbeit, es gibt einen sehr schwachen Rechtsstaat da. Es gibt viele Möglichkeiten, irgendwo illegal schnell was zu finden. Der Druck, nach draußen zu gehen, ist sehr, sehr groß. Das heißt, abzuwandern, auszuwandern. Und das sehen wir eben überall da, wo dieser Druck groß ist, dass Menschen eben keine Perspektive haben, auswandern. Man sieht es übrigens auch in anderen Staaten in Afrika wie Eritrea, wenn Leute sich auf den Weg machen. Das ist immer das Gleiche. Und da setzen die Geschäftsmodelle dann ganz häufig an, indem man jungen Frauen verspricht, du kriegst einen Job in Deutschland. Und dann wird Deutschland als das Paradies dargestellt. Und in dem Moment ist es für die Menschen nicht nur ein Strohhalm, sondern es ist die Hoffnung, oft für die ganze Familie eine Veränderung zu finden, indem ich in Deutschland in der Gastronomie arbeiten kann und gut verdiene, indem ich in Deutschland irgendwie auch einen Andockpunkt finde, um mich und meine Familie zu ernähren. Und das betrifft oft 16-, 17-jährige Mädchen, die sagen, ich mache mich auf den Weg, ich will die Chance nutzen. Und dann eben ist diese Chance ganz häufig, die endet dann ganz häufig in Zwangsprostitution, indem genau dieser Wille, dieses ich will was für meine Familie tun, ausgenutzt wird. Und wenn die Mädchen dann da mal drin sind, dann ist es ja oft auch so tatsächlich, sie können mit ein bisschen Geld die Familie unterstützen. Und oft ist es dann so, dass sie sich selber da einfach auch willenlos reingeben und sagen, naja, da muss ich mich halt da rein opfern.
Abwandern, Auswandern, hat die Situation, was moderne Sklaverei betrifft, sich verändert durch die verstärkte Migrationsbewegung nach Europa in den letzten Jahren?
Also man weiß ja heute wissenschaftlich auch sehr genau, dass eben genau da, wo Gesetzeslagen schwach sind, sich Sklaverei schnell entwickelt. Migration beinhaltet immer ein Stück, dass Rechtlosigkeit überhand nimmt. In dem Moment, wo ich mich auf den Weg mache, heraus aus diesem sozialen Netzwerk, heraus aus diesem Rechtssystem, das mich kennt, wo ich registriert bin, werde ich sehr verletzlich. Das heißt, Menschen auf der Flucht, Menschen, die migrieren, Menschen, die irgendwo zwischen zwei Welten leben, sind mit die Verletzlichsten. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jungen Frauen im Sudan Und die haben mir erzählt, sie machen sich auf den Weg Richtung Europa. Die kamen nicht aus dem Sudan, sie kamen aus Ländern weiter südlich. Und die sagten, ja, wir nehmen schon mal die Pille, weil wir wissen, wir werden unterwegs vergewaltigt. Das heißt, da war schon so ein Stück weit eine Ahnung davon da. Und trotzdem hat jede dieser Frauen zu mir gesagt, aber ich hoffe, ich komme durch. Ich hoffe, mir passiert nichts. Und wir brauchen das. Wir wollen für uns ein Leben in Würde leben können.
Na, und dann kommen sie nach Europa und dann passieren trotzdem diese Dinge. Und wir haben jetzt nicht gerade schwache Regierungen hier, sage ich mal. Was machen denn die europäischen Länder, was macht die EU gegen moderne Sklaverei?
Ja, wie gesagt, pro forma stehen die Gesetze ja da. Aber was ich sagen muss, in Deutschland zum Beispiel ist das Thema moderne Sklaverei und Menschenhandel noch kein Thema, das im Mainstream angekommen ist. Es wird weder diskutiert, noch ist es irgendwo in der Entwicklungszusammenarbeit ein Kernthema. Ich glaube, wir müssen da als Gesellschaft auch anfangen, dieses Thema neu ernst zu nehmen. Es ist in Großbritannien anders. Da hat das Thema längst die Mitte der Gesellschaft auch in der Diskussion erreicht und es gibt sehr viel mehr klare Gesetzeslagen und Zusammenhänge, um das zu verhindern. Bis hin, dass große Firmen, die in Großbritannien Geschäft machen müssen, in ihren Lieferketten offenlegen müssen, ob da Sklaverei und Menschenhandel drin ist, beziehungsweise sie müssen offenlegen, ob sie etwas dagegen tun. Ich glaube, dass wir noch zu viel wegsehen davon. Es gibt Ansätze, wenn es um Zwangsprostitution geht. Die Ansätze, die kommen aus dem sogenannten schwedischen Modell von Nordeuropa her, wo eben ganz gezielt gesagt wird, wir wollen Prostitution insgesamt so als Ausbeutungsfaktor nicht tolerieren. Und da hat man dann quasi die strafrechtliche Seite umgekehrt. Nicht die Frau ist sozusagen strafbar, sondern der Freier, der dahin geht. Und wenn es um Zwangsprostitution geht, dann gibt es da harte Strafen. Egal, ob er das wusste oder nicht. Und das wurde im Europäischen Parlament diskutiert und andere Staaten haben sich dem schon angeschlossen.
Da gab es auch viel Widerstand damals, das weiß ich noch.
Ja, da gab es Widerstand, es gibt immer noch Widerstand. Ich meine, man muss natürlich sehen, ich sage mal, man muss das sehr differenziert vorgehen. Wir sind nicht gegen Prostitution, gegen Zwangsprostitution. Nur die Lobby für Prostitution tut oft so, als ob fast alle Prostitution legal wäre und nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz illegal ist. Wir wissen aber heute aus Studien, dass es so eben nicht ist.
Was kann denn jeder Einzelne tun? Okay, ich kann, wenn ich jetzt in ein Bordell gehe, versuchen rauszufinden, ob diese Frau unter Zwang da ist oder nicht. Oder ich kann sagen, ich sehe eine Frau auf der Straße, die mit dem Kind bettelt und unterstütze das nicht. Ich kann vielleicht gucken, wo ich meine T-Shirts kaufe, aber das alles ist so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein. Was kann ich, was kann jeder von uns tun?
Naja, also einerseits sind es oft viele Tropfen auf den heißen Stein, die dann doch einen Regen verursachen. Das heißt, ich würde das nicht so ganz pessimistisch sehen. Wir von International Justice Mission, wir haben zum Beispiel eine Ehrenamtsbewegung. Also das heißt, Leute machen bei uns eine ein-, zweitägige Ausbildung und sind für uns dann in ganz Deutschland unterwegs. Und wir merken, wenn eben 600-700 junge Leute in ihrem Umfeld anfangen aufzuklären, die Leute wachzurütteln, dann passiert da erstmal etwas. Das Bewusstsein ändert sich. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der lässt sich nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich so direkt messen. Aber generell geht es darum erstmal, dass uns bewusst wird, wir leben in einer globalen Welt, wir leben in einer Gesellschaft, in der Sklaverei eben nicht verschwunden ist, sondern noch ein Teil. Und das ist im Bewusstsein der Öffentlichkeit heute so gut wie noch nicht da. Das andere ist tatsächlich, dass wir natürlich von unserer Regierung fordern, dass die Gesetzeslage daraufhin angeschaut wird, wie Sklaverei heute bei uns bekämpft wird. Dass zum Beispiel das Thema Menschenhandel eine neue Priorität kriegt, dass man anfängt, in den entsprechenden Milieus stärker drauf zu schauen, was passiert damit. Ich war in Stuttgart mit einer kleinen Organisation zusammen, die in der Rotlichtszene dort unterwegs ist. Und ich sage, wir haben hier zum Teil Mädchen, die vielleicht 18 sind, vielleicht auch nicht, vielleicht kurz drüber, aber die sind maximal eine Woche in den Bordells da und dann werden sie wieder woanders hin verschoben, sodass der Zugriff von der Polizei ganz, ganz schwer ist. Das sind untragbare Zustände. Alleine die Tatsache, dass junge Mädchen quasi jede Woche von einer Stadt in die andere verschoben werden, dass sie quasi wie Gut, wie Ware durch Deutschland transportiert werden, um jeden Tag sozusagen dann freier empfangen zu müssen, ist nicht nur unerträglich, sondern es zeigt eben auch die Realität, nämlich dass an dem Punkt das Gesetz nicht greift und dass sozusagen auch kriminelle Machenschaften da sind, die es versuchen zu verhindern. Da braucht es, denke ich, schon einen sehr viel deutlicheren Rechtsstaat. Wir haben die Gesetze, nur wir müssen sie anwenden. Wir müssen Personal bereitstellen. Seit 2017 gab es bei uns eine Gesetzesänderung, in der auch die Städte aufgefordert sind, die Sachen umzusetzen. Aber in ganz vielen Städten ist bis heute noch nichts geschehen. Das heißt, auch Landesregierungen auf dem föderalen System in diese Richtung sind noch nicht aktiv geworden. Ich denke, da sind ganz viele Ansatzpunkte, wo wir ganz direkt Dinge verändern können. Aber dazu braucht es auch einen Zugang auf die Politik. Ich denke, auch da sind wir als Bürger aufgefordert zu sagen, ich gehe mal zu meinem Abgeordneten, ich rede mit ihm mal darüber, ich will mal wissen, wie es bei uns aussieht.
Das ist ein schöner Appell, ein schönes Schlusswort auch. Herzlichen Dank, Herr Roller.
Ich danke ganz herzlich und wie gesagt, es ist eine längere Sache, da dran zu bleiben, aber mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, wir müssen das Thema Sklaverei im Bewusstsein unserer Gesellschaft ernst nehmen.
Dietmar Roller war das, Vorstand der International Justice Mission Deutschland e.V. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und damit sind wir schon am Ende unseres Hörsaals bzw. unserer zwei Hörsäle zur modernen Sklaverei weltweit und bei uns, hier in Europa und Deutschland. Ihr könnt das Ganze nochmal hören als Podcast oder direkt auf unserer Seite. Da findet ihr dann auch, wie immer, Links zu den Rednerinnen, den Rednern, dem Gesprächspartner, deren Organisationen und natürlich zu weiteren Informationen zum Thema. Im Studio für euch war Katrin Ohlendorf. Bis zum nächsten Hörsaal und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.